Es ist Dienstag, der 3. Dezember. Mein Name ist Max Ropers, das ist der Fever Pitch Podcast und wir sprechen heute mit dem Taktikexperten Tobias Escher über den Club, den er am meisten begleitet. Werder Bremen. Ist Werder mittlerweile die grün-weiß-graue Maus der Liga? Das wollen wir von ihm wissen. Und wie es im Norden heißt, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Jetzt geht's los.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Tobi, sehr schön, dass du da bist. Ich habe es schon angesprochen, du bist ja natürlich gewissermaßen Fan der Taktik im Fußball. Wie ist denn dann so ein Wochenende mit dem Triple aus Dortmund, Bayern, Liverpool, Man City und Schalke gegen Kaiserslautern?
Ja, das ist ein sehr schönes Wochenende gewesen. Für alle, die mich nicht kennen, ich habe früher einmal bei der Seite Spielverlagerung.de mitgemacht, bin einer der Gründer dieser Seite, ein Portal, wo wir Taktikanalysen geschrieben haben, habe mich deswegen in den Bereich Fußballtaktik spezialisiert und verfolge jetzt halt den Fußball im Allgemeinen und Werder Bremen im Speziellen, weil ich für die Kollegen der Deichstube da immer die Taktikanalysen nach den Werder-Spielen schreiben darf.
Das brauche ich jetzt nicht mehr ansprechen, das hast du sehr gut selber gemacht und dann lass uns doch einfach direkt über Werder sprechen, denn ich finde, du begleitest sie ja auch schon sehr lange, also schon vor dem Abstieg 2021 und das war oft, ja, also deine Artikel waren oft schwere Kost, aber nicht wegen deines Schreibstils, sondern wegen des Spielstils von Werder über viele Jahre. Und jetzt würde ich dich fragen, Werder ist Tabellenzwölfter, 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, das ist 100% Mittelmaß. Wie viel Spaß macht es denn aktuell, über Werder zu schreiben?
Also es gab schon schlimmere Zeiten. Es gab wirklich schon Zeiten, wo man bei Werder Bremen Fußball ansehen musste, der schwer zu ertragen war. Ich erinnere mich da an Zeiten von Robin Dutt oder Alexander Nuri. Die auch habe ich auch schon alle begleitet. Also dass Werder nach der Schafzeit sehr lange gebraucht hat, um wieder auf Kurs zu kommen. Ich glaube, da erzähle ich niemandem ein Geheimnis. Momentan ist es so, dass diese Mannschaft sehr ruhig ist. Also ich glaube, Konstanz ist das Zauberwort, wenn wir über Werder Bremen reden. Das kann dann natürlich schnell langweilig sein. Werden wir auch gleich bestimmt noch dazu kommen. Aber es ist halt ein Fundament da, was Ole Werner gelegt hat, das er auch nur sehr ungern austauscht, aber was diesen Verein in gewisser Weise berechenbar macht. Aber das kann ja auch was Positives sein.
Da sprichst du schon einiges an. Wenn wir jetzt nochmal auf die Tabelle gucken, Tabellenzwölfter, 16 Punkte, das sind tatsächlich weniger Punkte Abstand auf den Champions-League-Platz, Rang 4, wo gerade Dortmund ist, als zum Abstiegsplatz bzw. Relegationsplatz, wo gerade die Heidenheimer mit 10 Punkten rangieren. Gehört Werder auch deiner Meinung nach in dieses Tabellenmittelmaß, so zwischen Rang 9 und 12, 13?
Ja, ein bisschen hadert man bei Bremen damit, ja, dass man so im Mittelfeld der Tabelle ist. Also man ist, glaube ich, einerseits ganz froh nach den vergangenen Jahren und dem Abstieg auch über jeden Punkt, den man vom unten ganz unten weg ist, von den Rängen ganz unten. Aber es gibt bei Werder auch Spieler im Kader, die eigentlich sagen, sie haben höhere Ambitionen. Mitchell Weiser zum Beispiel, der sagt, eigentlich möchte ich hier auch mal sehen, dass wir Europa spielen. Auch ein Sebastian Friedl hat sich am Wochenende sehr, sehr stark nach dem 2:2 aufgeregt, weil er sagt, wir haben eigentlich die Ambition, doch mehr zu erreichen. Und wenn nicht jetzt, wo wir halt eben eine Mannschaft zusammen haben, die lange zusammenspielt, einen Trainer, der da auch mit der Mannschaft harmoniert, auch eine Liga, in der es ja, wie du es gerade gesagt hast, sehr eng zugeht. Also die Realität ist ja Mittelmaß, aber ich glaube schon, ein paar Leute haben da den Anspruch, noch ein bisschen mehr zu erreichen.
Das klingt ja schon mal nicht nur nach so diesem typischen Klischee der grün-weißen Wunderwelt, wo die ganzen alten Legenden auch noch irgendwie einen Job bekommen, sondern auch nach sportlichem Anspruch, sportlichem Streben nach mehr. Bevor wir jetzt auch mal auf die ganze Situation zu kommen, wie blickst du jetzt auf die kommenden Wochen? Denn da sind wirklich die direkten Konkurrenten dabei, beziehungsweise und die Pflichtsiege gegen Bochum, gegen St. Pauli, Union Berlin. Bist du da optimistisch, gerade auch vor dem Hinblick, dass Teams aus dem Mittelmaß sich ja gerne lieber in der Rolle des Underdogs sehen, gerade in der Bundesliga, als in der Rolle des Favoriten? Und diese Favoritenrolle müsste Bremen ja in diesen Spielen nun wirklich annehmen.
Ja, das müssten sie auf jeden Fall tun, wobei Werder da in dem Bereich sehr, sehr viel gearbeitet hat in den vergangenen 2 Jahren unter Trainer Ole Werner. Also sie haben sehr viel auch an spielerischen Lösungen erarbeitet. Das ist jetzt kein Hurra-Fußball, wie ihn der VfB Stuttgart oder Bayer Leverkusen vergangene Saison zelebriert haben. Das ist immer noch dem Naturell des Trainers entsprechend dann sehr stark auf Stabilität und auf Kontinuität fixiert. Aber sie haben da durchaus diese Lösung, um dann auch Teams aus, bei denen sie mit mehr Ballbesitz spielen müssen, besiegen zu können. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass Ole Werner jetzt einer der dienstältesten Trainer in der Bundesliga mittlerweile ist, der eben sehr lange mit diesen Spielern zusammengearbeitet hat und der aktuell auch kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen kann. Ich glaube, das ist noch so ein Unterschied zu anderen Teams in der Bundesliga, dass Werder Bremen hat eine konkurrenzfähige erste Elf. Aber wenn dann halt so 2, 3 Spieler ausfallen, dann wird es schon eng. Und es gibt Spieler wie Marvin Dux oder Jens Stay im Kader, die kannst du eigentlich auch gar nicht ersetzen, 1:1.
Und da finde ich, weil du auch schon Ole Werner ansprichst, da mal eine Umfrage an die Hörer, die vielleicht auch nicht so Werder Bremen-affin sind. Was glaubt ihr denn, wie alt Ole Werner ist? 36 Jahre ist er. 3 Jahre jetzt schon Trainer bei Werder, gerade Jubiläum gefeiert, einer der dienstältesten Trainer der Liga. Mir fällt gerade nicht mal ein, außer Frank Schmidt natürlich, wer da schon länger dabei ist. Aber ansonsten muss man diesem Kerl, der ja auch Werder in die erste Liga wieder geführt hat, nach einem schwierigen Markus-Anfang-Intermezzo, wirklich nochmal Tribut zollen. Und ich würde gern mal von dir erfahren, wie hat er das denn angestellt? Denn wir erinnern uns an die 2. Ligasaison, Marvin Dux, Niklas Füllkrug, ich glaube, das waren 33 Tore und nochmal 20 Assists von beiden. Auch in der 1. Liga haben sie die ja dann in der 1. Saison auch, haben sich die beiden ja auch hervorgetan. Füllkrug ist Torschützenkönig geworden, dann zum BVB gewechselt. Wie hat Werner diesen Abgang auch ersetzt? Denn auch von Transfersseite gab es ja gar nicht so diesen einen richtigen Ersatz für Niklas Füllkrug.
Ja, also sie haben auf jeden Fall nicht das Geld, um da sehr viele neue Spieler zu holen. Also das ist immer so eine Sache bei Werder Bremen, dass da mit finanziellen Mitteln sehr, sehr gehaushaltet werden muss. Und entsprechend muss man dann immer gucken, dass man intern das vielleicht auffangen kann. Und nach Füllkrug war schon ein sehr wichtiger Spieler, weil auch häufig im Spielaufbau das Motto war, wir spielen den ersten Ball direkt zu Füllkrug. Und dann guckt man, was er damit macht, weil er kann ja auch super Bälle halten. Und jetzt, ohne ihn geht es viel stärker auch darum, wie kommen wir ins Tempo rein. Also was sie versuchen häufig ist halt mit Diagonalbällen auf einen Flügel zu gelangen, den Ball zu verlagern und dann einen Weiser zum Beispiel ins 1-gegen-1 zu bekommen oder auf links einen Köhn oder Agu, je nachdem wer da spielt, ins Tempo zu bekommen. Oder halt auch mit einem schnellen Jinma vorne zu spielen, der, wenn er in Form ist, halt auch eben immer wieder hinter die Kette geschickt wird. Und Duxch ist dann eher der Spieler, der da drumherum funktioniert, aber nicht der Spieler, der 1:1 Füllkrug ersetzt. Und Duxch, muss man ja auch immer sagen, ist in Bremen nicht unumstritten. Also viele Fans sind mit seinen aktuellen Leistungen sehr, sehr unzufrieden und sehen den auch nicht unbedingt als den besten und wichtigsten Spieler da vorne drin. Da sind dann andere Spieler wie Romano Schmid zum Beispiel höher am Kurs.
Also du hast jetzt angesprochen, also Duxch ist, das merke ich auch oft, Duxch ist irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung, also in der generellen Wahrnehmung eigentlich immer recht positiv. Okay, bestimmt würden viele sagen, das ist einer der 3 besten Spieler bei Werder. Intern ist aber auf dieses Kritische. Wenn ich aber auf die Zahlen gucke, 3 Tore, 5 Assists in 12 Spielen, rechnest du das jetzt hoch, dann hast du da wieder deine ordentlichen 20 Scorerpunkte. Und fragst dich, wie wollen die das denn sonst schaffen? Und auch wenn ich sonst in den Kader gucke, wo wir auch wieder von Mittelmaß sprechen und den finanziellen Mitteln, die sie haben, da sehe ich dann sehr viel Mittelmaß. Das ist erstmal gar nicht positiv oder negativ, sondern einfach das, was Phase ist, gerade bei Werder. Und relativ viele, ja, ich nenne es immer so Provinzfürsten, die dort gut sind, Duxch, Mitchell Weiser, Romano Schmid, Marco Friedl, bei dem bin ich mir auch nicht so sicher, aber der ist auch schon sehr lange im Verein, die dort gut sind, die dort auch die besten Spieler sind, aber wo ich mich frage, würden die bei Eintracht Frankfurt oder bei im stabileren Wolfsburg oder Hoffenheim in dieser Kragenweite, würden die da überhaupt Fuß fassen? Und jetzt wieder auf Ole Werner nochmal zu kommen, holt der da das Maximum raus oder findest du, hey, guck mal, vielleicht auch mal, also vielleicht könnte man noch mal irgendwie was anderes reinbringen, um noch mehr rauszuholen. Oder sagst du, das Limit bei Werder liegt ganz klar an der Kaderqualität?
Das ist jetzt eine ganz komplexe Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, ich habe auch vorhin Marco Friedl, Sebastian Friedl genannt, habe ich mich gleich als Experten
geoutet. Sebastian Prödel, den gab es früher noch.
Sebastian Prödel habe ich gesagt, das ist ja noch schlimmer. Ich habe eben Marco Friedl, Sebastian Prödel, um Gottes Willen. Tut mir leid, es ist Dienstag früh und Dienstag ist für Sportjournalisten ist das, was für den normalen Arbeitnehmer Freitag ist, ist für uns immer der Dienstag, wenn wir nach dem Bundesliga-Wochenende rauskommen. Die Frage ist sehr komplex, weil ich glaube schon, dass diese Mannschaft sehr stark von dem System lebt, was sie unter Ole Werner eintrainiert haben. Das ist gegen den Ball häufig ein Mann gegen Mann. Das ist gegen den Ball häufig auch ein Spiegeln des Gegners. Aber in tiefen Phasen stehen sie dann mittlerweile sehr kompakt und schaffen es dann auch immer gerade das Zentrum zu schließen. Und offensiv haben sie sehr viele kleine Kombinationsmöglichkeiten mittlerweile über ihr System geschaffen, sodass sie sich auch rauskombinieren können, dann Bälle verlagern können und dass auch viele Spieler in sehr optimalen Rollen eingesetzt werden. Denn Mitchell Weiser ist ja zum Beispiel kein echter Rechtsverteidiger, er ist aber auch kein echter Rechtsaußen, aber er ist als Rechtsverteidiger so offensiv, dass du irgendeine Rolle für ihn basteln musst, dass er immer vorne ist. Und das darf er bei Ole Werner und bei Werder Bremen sein, weswegen er da auch so gut funktioniert, wie er vielleicht sonst nirgendwo funktioniert, weil er gewisse Freiheiten hat.
Das war mein Punkt. Ja, hast du gut rübergebracht.
Genau, und das ist dann so ein bisschen ähnlich bei Duxch, der dann vielleicht manchmal auch zu Unrecht von Fans kritisiert wird, weil er ja auch kein klassischer Stürmer ist. Er ist ja niemand, der im Strafraum lauert, sondern auch er geht häufig auf die Flügel raus, nimmt sich da auch diverse Freiheiten und hat dann eben mehr Assists als Tore. Aber es gibt dann auch Spiele, wo er dann natürlich irgendwo auf dem linken Flügel versauert, keinen einzigen Ball kriegst und du fragst dich, wieso spielt Werder ohne Stürmer? Also das gibt's dann auch. Und da hast du halt so mehrere Akteure. Und du hast es jetzt auch schon die vergangenen Wochen gemerkt, das ist alles auf die Spieler Einzelspieler zugeschnitten. Und wenn dann schon einer fehlt, dann ist die Qualität schon niedriger. Ich finde schon, dass zum Beispiel Jens Day, über den redet außerhalb von Bremen niemand. Aber der ist mit seinen Läufen nach vorne unheimlich wichtig. Gerade wenn du vorne einen Duxch hast, der nicht ein echter Stürmer ist, brauchst du irgendjemand, der den Strafraum besetzt. Und Jens Day ist ja nicht umsonst einer der Top-Torschützen von Werder, weil er halt eben diese Wege geht, weil er vorne reingeht. Und ohne ihn hast du dann immer sehr viel toten Ballbesitz, wo man den Ball nach links und nach rechts spielt, wenn dann Bittencourt stattdessen spielt. Und das kannst du halt für viele Positionen machen. Du kannst das ohne Schmied funktionieren, hast du vorne keinen Spieler für den letzten Pass. Ohne Duxch hast du eben nicht diese Ausweichmöglichkeiten. Ohne einen Weiser hast du nicht das Tempo und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das schon sehr, sehr stark auf die Stärken der einzelnen Spieler abgerichtet.
Das ist natürlich auch riskant, wenn sich dann, wie du schon gesagt hast, irgendwann mal verletzt. Jens Day war jetzt zwischendurch verletzt, zum Beispiel in Frankfurt, da gab es eine Niederlage. Er hat gegen Gladbach nicht gespielt, da gab es auch eine Niederlage. So, und da, auch zum Beispiel gegen Holstein Kiel, war es ja auch ein ganz knappes Ding, dass sie überhaupt gewonnen haben. Und sonst würde man vielleicht auch anders über die Saison sprechen, wenn dieses Spiel nicht in der 97. durch Oliver Burke da, wieder mal Oliver Burke in der Last Minute, gewonnen wird. Und dann frage ich mich, wenn alles immer auf die einzelnen Spieler zugeschnitten sein muss, so was der Trainer dann ja auch gut macht, dann müssen wir über den Kader sprechen. Und im Kader gab es in den letzten Jahren die Transfers. Die wichtigsten und teuersten Transfers waren Naby Keita, Skelly Alvero, jetzt im Sommer gekommen nach Laie, und letztes Jahr Oliver Demann. Das sind insgesamt knapp 9 Millionen Euro Ablöse. Naby Keita hat sicherlich auch einen ganz guten Vertrag, deswegen muss er jetzt ja auch sich nicht darum kümmern, einen neuen Verein zu finden, obwohl er überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und auch in David Konatzki kann man da erwähnen, der letztes Jahr als Füllkrug-Ersatz kam, nicht gespielt hat, kaum gespielt hat, jetzt wieder weg ist. Dann gab es diese Raphael Boré-Nummer letztes Jahr, die auch nicht funktioniert hat. Keke Top, jetzt gekommen, 2 Millionen Euro Ablöse, nicht viel Einsatzzeit bekommen, ist noch ein junger Spieler, hat sich jetzt aber auch verletzt. Wie siehst du die Transferpolitik von Werder? Denn du hast es angesprochen, finanzieller Klammerclub, der muss gute Transfers leisten. Der muss eigentlich Transferüberschüsse erwirtschaften. Und abgesehen von Füllkrug gab es da gar nicht so viel in den letzten Jahren. Woran liegt das, dass Werder so, ja, auch da nicht wirklich aus sich herauskommt? Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Mainz oder Augsburg guckt, gelingt denen das deutlich häufiger, mal wirklich einen Spieler für 20 Millionen oder mehr zu verkaufen?
Ja, das liegt auch natürlich daran, und das ist das Brutale, was man aus Bremer Sicht immer ungern hört, aber dass ein Mainz, ein Augsburg und auch ein Freiburg mittlerweile finanziell auf besseren Füßen stehen als Werder. Die haben einfach sehr viel gelitten in den vergangenen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile das Eigenkapital durfte wieder positiv sein, aber es war lange Zeit einer der Clubs mit einem negativen Eigenkapital.
Das ist schlecht.
Ja, das ist schlecht, ja. Der war einfach finanziell nicht die Möglichkeit, da Transfers in großer Summe zu sehen. Und wenn man halt einen Spieler dann hatte, wie einen Füllkrug oder einen Klaassen, der ein bisschen Geld eingebracht hatte, die aber eigentlich Säulen waren. Ich bin mir sehr sicher, dass Werder Bremen mit Klaassen nicht abgestiegen wäre damals. Aber du musstest ihn halt verkaufen, weil du das Geld gebraucht hast, weil du ansonsten hättest Auflagen bekommen von der DFL, weil du eben diesen Transfererlös erwirtschaften musstest. Ähnlich war es auch bei Füllkrug. Und jetzt hat man aber die Chance mittlerweile, vielleicht da mal genau diesen Weg zu gehen, den du angesprochen hast, junge Spieler zu holen, dann vielleicht einen Mehrwert zu kreieren. Man hat ja auch jetzt Anteile am Verein verkauft an an befreundete Unternehmer, eine Unternehmergruppe, die jetzt da auch einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in den Verein geschossen haben. Man hat auch explizit gesagt, man möchte das auch in Beine investieren, also in junge Spieler, die man dann nachher teurer wieder verkaufen kann. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn du auch als Werder Bremen erstens keinen Ruf hast in dieser Hinsicht, wohingegen in Frankfurt, da freut sich jeder Berater und da rennen ja die Berater die Türen ein mit den jungen Leuten, weil sie halt wissen, das ist ein Sprungbrett und das hat Werder Bremen nicht. Man muss auch sagen, es passt auch nicht 100% zur Strategie des Trainers, weil Ole Werner ist kein Trainer, der jungen Spielern die Chancen gibt. Und wir wissen ja von Louis van Gaal, der hat das berühmt gesagt, eine Chance für einen jungen Spieler ist nicht, in der 80. Minute eingewechselt zu werden. Eine Chance bedeutet, 2-3 Spieler am Stück mal von Anfang an spielen zu dürfen. Und wenn du diese Chance dann, musst du dann bekommen. Aber Ole Werner ist halt ein Trainer, der sehr, sehr stark auf Konstanz setzt, der sehr, sehr stark auf klare Abläufe setzt, der seine Startelf so gut wie nie verändert. Also du kannst wirklich selbst nach schlechten Spielen die Uhr danach stellen, maximal 2, wenn nicht maximal 3 Veränderungen, mehr nicht, weil er eben ein Trainer ist, der sehr stark diese Kontinuität lebt. Und da ist dann eher die Chance, dass so ein junger Spieler aus dem Nichts plötzlich Chancen bekommt. Die ist dann geringer als bei anderen Vereinen vielleicht, wo dieser Weg auch deutlicher noch in der Vereinspolitik drin ist.
Ja, schwer, weil du ja schon vorhin so mal angerissen hast, das Spiel ist auf Mitchell Weiser zugeschnitten, Marvin Ducksch ist zugeschnitten. Das sind ja eben, also die sind ja auch nicht mehr 23, die sind ja schon jetzt Anfang 30. Und der jüngste Spieler, der wirklich eine Rolle in der Mannschaft spielt, dauerhaft, ist Justin Ginmar mit 24. Malatini, der spielt mal, jetzt ist aber auch wieder raus nach dem 1-4 in Gladbach. Hat seitdem gar nicht mehr gespielt, wurde da in der Halbzeit ausgewechselt. Und das ist natürlich schwierig. Ich habe auch zum Beispiel mal ins Tor geschaut. Da spielt Zetterer. Das ist solide. Den haben sie letztes Jahr, der ist ja auch schon lange im Verein, den haben sie letztes Jahr reingebracht für Pavlenka, hauptsächlich auch wegen Spieleröffnung. Auf der Bank hast du einen 20-jährigen Mio Backhaus, der letztes Jahr in Holland gespielt hat, der eingewechselt ist, der aber bei Bremen wahrscheinlich nie die Chance bekommen wird, weil jetzt Zetterer dort ist, weil Zetterer dir auf jeden Fall kurzfristig mehr Sicherheit gibt. Muss man da vielleicht manchmal auch dann, also sich fragen, kann Werder sich dann, so dumm das klingt, erlauben, so lange mit Ole Werner zusammenzuarbeiten, so groß seine Verdienste auf dem Feld sind, wenn wirtschaftlich, wie du schon sagst, echt lange solche Schwierigkeiten herrschen? Denn gucken wir nochmal in die Transfers. Ja, Niklas Beste, Erin Dingci, Nick Woltemade, auch Chiharu Dia, der jetzt bei Mönchengladbach spielt. Das sind 4 Spieler, die bei Werder aus der Jugend kommen, die mittlerweile einen Marktwert von ein bisschen mehr als 30 Millionen Euro haben. Die Transfererlöse dieser 4 Spieler sind 8,75 Millionen. Ja, Niklas Beste komplett ignoriert im Verein. Erin Dingci hat gesagt, er wurde überhaupt nicht angerufen von Werder. Verspielt man da nicht so ein bisschen Zeit und auch Kapital am Ende?
Ich würde jetzt da aber Werner ein Stück weit rausnehmen wollen, weil von denen, die du genannt hast, da hatte er mit den meisten Spielern nicht so unendlich viel zu tun. Für Dingschi war das Problem so ein Stück weit, dass seine Position einfach im Werder-System nicht vorhanden war. Das gibt es halt manchmal. Also du kannst jetzt nicht dein komplettes Spielsystem auf ausrichten, dass du da einen Spieler hast mit 19, der sich vielleicht irgendwann mal beweisen wird. Das funktioniert nicht, gerade wenn du halt vorne mit Ducksch und Füllkrug halt einen perfekten Doppelsturm zu der Zeit hattest. Dementsprechend, diese Leihe war auch korrekt und dann der Verkauf war dann nicht unbedingt Werner Schuld, dass er dann nicht mit dem verlierenden Spieler gewesen ist.
Okay.
bei Vultemada ein bisschen ähnlich, weil der natürlich auch mit einem Champions-League-Teilnehmerangebot bekommen hat, ist dann nochmal was anderes. Und Beste war ja zum Beispiel auch nur Jugendspieler, in Anführungszeichen. Hast du auch noch mehr Beispiele in der Jugend bei Werder? Stach hat auch mal in der Jugend bei Werder gespielt, wurde aussortiert. Und Dennis Undaf wurde da auch aussortiert. Das ist dann aber eher ein Problem der Jugendförderung, dass da halt anscheinend da die
falschen Prioritäten. So weit wollte ich jetzt auch nicht gehen, da jetzt jeden einzelnen... Das kann man bei jedem Verein
bisschen,
fast machen.
Ich wollte nur ein bisschen Werner verteidigen, weil das natürlich auf dem Papier klingt das immer toll, dann wirfst du junge Spieler rein und dann machst du das und dann machst du da eine Wertsteigerung. Aber es ist natürlich auch eine risikobehaftete Strategie. Und du musst ja auch mal gucken, wo Werder herkommt. Also Werder ist jetzt kein Bundesligist, der seit 10 Jahren ununterbrochen in dieser Liga spielt. Werder ist ein Bundesligist, der vor 3 Jahren aufgestiegen ist, die ein Jahr in der zweiten Liga verbracht haben und da dann auch nur mit sehr viel Mühe und mit dem Glück eines gefälschten Impfausweises eines Markus Anfangs, dann es geschafft haben, diesen Aufstieg zu schaffen.
Und ein, zwei Handspiele haben auch noch mal geholfen, die Hamburger Vereine, beide werden sich erinnern.
Genau, also da gibt's halt, das ist halt auch eine ganz enge Kiste manchmal. Und ich glaube, in Bremen gibt es noch genug Leute, die sich daran erinnern. Und die jetzt auch einfach froh sind, dass sie da jetzt momentan unten nichts mehr zu tun haben, sondern dass halt einen Werner eine Stabilität reingebracht hat. Und ich würde da auch dann auch entgegenhalten, dass ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass ein Romano Schmid im Sommer durchaus eine ordentliche Ablösesumme einspielt. Weil der ist seit Wochen in herausragender Verfassung. Der könnte auch so manchen Bundesligisten, der weiter oben spielt, mit der Art, wie er im Raum sich bewegt, mit der Art der von Pässen, die er spielt, könnte er manchen Bundesligisten verstärken. Ich glaube, da, und der ist ja auch erst 24, da kann man ein bisschen Geld einnehmen und auch ein Friedel ist jetzt auch noch nicht über sein Zenit raus. Auch da kann man, glaube ich, noch ein bisschen Geld einspielen. Also da gibt es schon Spieler, die haben sich unter Werner stark verbessert und die sind auch zu einer tragenden Säule geworden, wo man vielleicht gedacht hätte vor ein paar Jahren, das wird eher nichts mehr.
Das stimmt. Da hast du recht und ich wollte auch Werner, wie gesagt, nicht irgendwie groß kritisieren, aber unter so finanziellen Gesichtspunkten, die natürlich einfach wichtig sind. Wir reden hier gefühlt seit einer Woche über die TV-Gelder. Das kann man natürlich nicht wegdenken, vor allen Dingen, wenn vielleicht in einem Jahr dann nicht mehr Kiel und Bochum und auch vielleicht Heidenheim in der Bundesliga sind, sondern dann finanzstärkere Vereine kommen, wie der HSV, wie der 1. FC Köln, da muss man dann auch mal gucken, wenn du jetzt aktuell so auf Rang 12 bist, dann bist du vielleicht auch mal schnell auf Rang 15 in dieser Finanzbudgettabelle. Da muss man dann halt aufpassen. Und dann möchte ich aber nochmal darauf zurückkommen, dass wirklich die Top-Transfers nicht funktioniert haben. Und Naby Keita, also ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast, als er gekommen ist. Ich dachte, ey, der hat seit 3 Jahren gefühlt keine 5 Spiele am Stück gemacht bei Liverpool. Hat sportlich, auch wenn er gespielt hat, nicht mehr überzeugt, wo auch viele Verletzungen mit zusammenhängen. Ist ein Spieler, der sehr, sehr früh Profi war, sehr, sehr früh diesen anstrengenden RB-Stil spielen musste. Da geht vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr. Sowas hat man sich dann geleistet. Und dazu dann noch Alvero, ein 2 Meter großer Sechser, der auch wieder verletzungsanfällig ist. Also, da frage ich mich, das ist ja so anstrengend dann für einen Werder-Club, der sich eben nicht diese Fehlkäufe leisten kann, da wieder rauszuarbeiten. Und dann bist du eben, wie Ole Werner, dann fast gezwungen, aus dem was zu machen, was du ja auf der Bank und in der Umkleidekabine eben vor dir hast.
Ja, das ist die Aufgabe des Trainers dann, genau. Also da ist ja nicht die Aufgabe des Trainers, die Transferpolitik aktiv zu gestalten, sondern eben das, was du auf dem Platz bekommst, zu nutzen. Keita war ein Gamble, muss man sagen, also war eine Wette darauf, dass dieser Spieler vielleicht nochmal eine Form erreicht, die er damals in Leipzig an den Anfangstagen von Liverpool gezeigt hat, aber er ist ja nicht umsonst in Bremen gelandet. Man wusste, okay, der ist so verletzungsanfällig, die meisten Fußballvereine haben da einfach die Finger von gelassen. Und man musste auch Bremen wirklich zugutehalten, das ist ein sehr prämienbezogener Vertrag, den sie ihm gegeben haben. Und der ist nicht so teuer, wie man das manchmal denkt. Der hat zwar ein ordentliches Handgeld kassiert,
aber da scheinen sich gerade so ein bisschen die Geister, ne? Ob das wirklich so ist, weil er natürlich auch trotzdem Schlagzeilen kreiert, Unruhe in der Mannschaft stiftet, immer noch. Das ist dann natürlich für so einen Verein, der, also wenn sie die nächsten 3 Spiele jetzt zum Beispiel verlieren, dann sieht es auch wieder ganz anders aus, worüber wir hier sprechen. Kann man sich, das ist ja eigentlich komplett untypisch Werder. Das möchte ich so ein bisschen rausziehen, dass das eigentlich komplett untypisch ist. Das wäre eher so ein Hertha BSC-Deal gewesen.
Ja, klar, aber du kannst ja nicht Werder quasi kritisieren, dass sie nichts wagen, auch im Transfermarkt, und dann wagen sie mal was und dann ist auch wieder falsch. Also das kann ja auch immer schief gehen und ich würde das auch nicht so negativ bewerten. Der Transfer wird natürlich sehr hochgekocht, weil der Name sehr groß ist. Ich glaube, so ein Alvero ist dann noch ein spannenderer Name, weil du da halt auch wirklich Geld investiert hast und das ist dann eher so, wurde gesagt, dass das ist jetzt die neue Transferstrategie, die wir aufbauen. Ein Cater war da eher so ein Versuch, der ist gescheitert, passiert. So ein Alvero ist dann eher das, wo du richtig liegen musst als Werder. Oder halt eben dann sagen musst, okay, das ist der Spieler, für den geben wir 5 Millionen aus und der wird dann 10 Millionen in ein paar Jahren einbringen. Und den musst du dann auch aufbauen. Und Alvero, ich kann den Spieler überhaupt nicht einschätzen, weil der keine Rolle spielt. Also der spielt ja wirklich, auch wegen Verletzungen, der spielt immer seine 20 Minuten und dann aber auch meist nicht in der Rolle, in der er eigentlich als Sechser vorgesehen ist, sondern dann sagt man, okay, wir liegen jetzt 2-0 hinten, bringen wir Alvero und dann kann der nochmal einen Kopfball da festmachen. Dementsprechend ist das schwer einzuschätzen. Und ja, so bei diesen Spielern müsste Werder noch besser richtig liegen. Aber Werder ist halt eben nicht ein Scouting-Verein, wie es halt Eintracht Frankfurt oder auch der FC Augsburg oder diese Vereine, die halt sich da sehr stark drauf verlegt haben. Da muss Werder erst aufholen in dieser Hinsicht.
Ja, das erzeugt natürlich dann auch, wenn du immer nur mit diesen beschränkten Mitteln arbeitest, gerade wenn die Spieler auf der anderen Seite Anspruch haben, die wollen, was angesprochen, Friedel, Weiser, die wollen auch mal europäisch spielen. Letztes Jahr hat ja nicht so viel gefehlt, obwohl es ja irgendwie nur so 40 Punkte waren, die man da geholt hat. Das ist ja am Ende, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, das ist dann am Ende einfach graue Maus. Und ich finde, oder was heißt ich finde, ich möchte wissen, wird an diesen Sachen, Werder ist kein Scouting-Verein, denn intern gearbeitet, gibt es dann neue, also jetzt abgesehen von Skelly Alvero und dem Mann, den man ja noch vergessen hat, der wurde ja schon ersetzt durch Derek Köhn dieses Jahr, also nach einem Jahr, hat man da ja fast quasi die Flinte ins Korn geworfen. Wie kommt man da raus? Wie kommt man so diesen Schritt weiter, der dann eben auch verhindert, dass diese Spieler, die vielleicht nicht mehr groß Ablöse einbringen, aber die sicherlich noch 2-3 Jahre sich Karriere erwarten, nicht irgendwann gehen und dann das System, was Werner groß aufgebaut hat, zusammenbricht.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist jetzt halt diese externen Gelder, die man generiert hat im vergangenen Winter, die man jetzt auch dann langsam abrufen kann und abrufen möchte, über diesen Verkauf von Anteilen an befreundete Gönner, das ist so eine Gönnergruppe, die sich da zusammengeschlossen hat und dann Anteile des Vereins gekauft hat. Dadurch kriegt
Frank
man
Baumann
halt
ist da unter anderem auch mit drin, ne? Der Ex-Vorstand.
Genau, es sind halt alles, es ist halt wie in Bremen das so üblich ist, Bremer Klüngel so ein Stück weit, das sind dann alles so Unternehmer oder auch Ex-Fußballer, die eben mit dem Verein verbunden sind, die aber auch eine Beziehung zum Verein haben. Also jetzt nicht da erst, wenn irgendjemand von außen kommt und sagt, ich kaufe jetzt 30% des Vereins, wie in Hamburg das geschehen ist, sondern das ist halt wirklich so eine Gruppe. Man kennt dieses Modell auch, man ist, glaube ich, ziemlich deutlich, dass man damit ein Stück weit Eintracht Frankfurt kopieren möchte, die damit halt ihre große Phase begonnen haben vor 10, 15 Jahren, dass sie halt da Anteile an ihrer AG verkauft haben und dann nach und nach eben mit das Geld sinnvoll investiert haben. Ich glaube, das soll jetzt geschehen und dann auch über Clemens Fritz der Versuch jetzt eben da modernere Strukturen im Scouting zu schaffen, um eben diese Spieler nach Bremen zu locken. Und ich glaube aber, der jetzige Schritt sportlich ist halt eine Kontinuität erstmal reinzubekommen. Ich glaube, das ist für alle Vereine, und darf das nicht unterschätzt werden, was 5 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit in Folge bedeuten. Nämlich, dass du im TV-Gelder-Ranking eben 5 Jahre Bundesliga stehen hast und dann eben keine Zweitligasaison mehr da hast, die eben finanziell auch beim TV-Geld massiv die Abzüge beschert. Werder ist beim TV-Geld immer noch weit hinter Teams wie Augsburg, Mainz und so weiter, die sie aber mittelfristig da gerne überholen würden und da dann eben auch ein bisschen mehr Planungssicherheit haben, weil sie eben mehr TV-Gelder generieren können.
Wichtiger Punkt, da kommt man ja jetzt auch dann, da guckt man natürlich auch gespannt drauf, wie viel TV-Geld es dann auch gibt, je nach Platzierung, Einschaltquoten, das ist ja für Werder ein Traditionsverein, ein Team, wo immer das Stadion voll ist. Also versuch mal bei Werder als Nicht-Mitglied Karten zu bekommen. Es gibt leichteres, vielleicht nicht Dubai-Schokolade zu kriegen, ist glaube ich leichter. Und das muss man Werder dann ja auch wieder zugute halten, dass sie abseits von wir sind die, also oder von diesem graue Maus-Gerede, was ich jetzt ja auch hier mache, sich davon freimachen, die Arbeit weitermachen, die Stimmung hochhalten und aus meiner Sicht dann doch ganz gut das Maß finden aus sportlichem Anspruch und ohne eben zu überdrehen, wie manche Vereine das Hertha BSC, der HSV, der 1. FC Köln in den letzten Jahren gemacht haben. Das kann man ihnen natürlich zugute halten.
Was das glaubst du? Auch noch mal dann, ich will da einmal kurz reingehen, weil ich dir das auch noch so ein bisschen entgegenhalten möchte, weil ich weiß ja, du bist ja ein Transfermarkt-Guru und du schreibst ja auch ein Buch zu dem Thema und das ist dir ein sehr wichtiges Thema. Aber dass Werder Bremen natürlich in diesem Bereich nicht so ausgestattet ist und dass sie halt auf Spieler setzen, die vielleicht nicht den Verkaufswert haben und dann bleiben, kann auch ein Vorteil sein. Wenn du guckst, wie viele Bundesliga-Vereine müssen sich denn jede Saison neu aufstellen, einmal komplett, entweder weil sie den Trainer wieder entlassen haben oder weil halt drei wichtige Säulen wegfallen. Und Werder Bremen, der Kern der Mannschaft, ist ja seit der Aufstiegssaison eigentlich gleich geblieben. Und du kannst halt da auf ein ganz festes Fundament bauen, dass dich, und das so sieht es ja aktuell auch wieder aus, dass dich auf jeden Fall in Tabellenregionen ab Rang 10 führt. Und dann musst du halt jetzt irgendwie den Weg finden, wie du es dann schaffst, vielleicht mal so eine Outstanding-Saison dann rauszuhauen, vielleicht dann nochmal so ein Outstanding-Talent da in diese Mannschaft zu kreieren. Aber das Fundament ist ja viel fester als bei sehr vielen anderen Bundesligisten, die eben jetzt in jedem Sommer immer gucken müssen, dass sie dann erstmal ihre halbe Mannschaft ersetzen. Das musste Werder Bremen jetzt im Sommer gar nicht. Die konnten ja eigentlich mit sehr viel Kontinuität an dem weiterarbeiten, was sie schon erreicht haben in den vergangenen Jahren.
Ja, ist wichtig. Und auch das, das Transfergeschichte mal aufzugreifen, vielleicht war es dann in der Rückbetrachtung auch einfach eine krasse Überperformance, dass man zwischen 2003 und 2011 Champions League gespielt hat, 6 von 8 Jahren, glaube ich, und einmal Meister geworden ist, zusammen Pokalsieger, UEFA-Pokalfinale und Spieler hervorgebracht hat wie Diego, Klose, Wiese, Naldo, Mertesacker, wie sie nicht alle heißen. Und jetzt, natürlich auch durch ein paar Fehlentscheidungen und durch einen teuren Stadionbau und so, wahrscheinlich dann doch wieder die Normalität eingekehrt ist, wenn an dir Vereine vorbeiziehen, wie Leipzig, wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, die einfach mit anderen Bedingungen arbeiten dürfen, ja. Eintracht Frankfurt dann dazukommt und ja, und du dann einfach im Mittelfeld der Liga arbeitest und vielleicht, und ich glaube, viele Fans in Deutschland, die jetzt auch nicht unbedingt Werder-Fans sind, selbst ich als Hamburger kann sagen, ich würde mir wünschen, dass Werder immer so um Europa mitspielt, weil einfach das nochmal eine andere Dynamik entwickelt in diesem Stadion. Dieses Stadion ist geil, dieses Stadion ist eng, dieses Stadion ist immer voll, da ist eigentlich immer eine positive Grundhaltung und ich finde, da sollte in der Theorie mehr rauszuholen sein und vielleicht ist dieser Investoreneinstieg jetzt ein erster Schritt, um eben vielleicht so ein bisschen Frankfurt nach Bremen zu bekommen.
Ja, Werder Bremen ist ein toller Standort und ist ja auch ein Traditionsverein, aber dieser Standort hat auch Nachteile, das muss man ganz klar sagen. Also Bremen ist jetzt keine riesige Stadt, es ist 500.000, aber hat als auch kein riesengroßes Umland. Ist auch keine reiche Stadt, ist eine der ärmsten Städte Deutschlands. Also es ist nicht so, dass da die Gönner und die Firmen Schlange stehen. Ist kein Frankfurt, ist kein auch kein Dortmund mit ihrer Versicherungswirtschaft und mit dem ganzen Ruhrgebiet da in der Nähe. Dementsprechend ist es ja auch manchmal eine andere Geschichte, Sponsoren an Land zu ziehen und so weiter und so fort. Und wenn das Champions League-Geld irgendwann mal weggefallen ist, was einem dann Jahr für Jahr eben in andere Sphären gehoben hat, musste man sich dann auch der Wahrheit stellen, dass Bremen halt eben nicht der finanzstärkste Standort ist in der Bundesliga. Und da gab es auch noch viele falsche Entscheidungen, die auf dem Weg getroffen wurden. Und jetzt muss man aber sich, wenn man realistisch ist, sich wieder daran arbeiten, dass man halt mit Teams wie Mainz, Augsburg auf Augenhöhe agieren kann und dass man die auch wieder ein Stück weit überholen kann. Weil das sollte, glaube ich, der Anspruch sein. Aber man muss da auch ehrlich sein, dass Werder Bremen dann nochmal 10 Jahre am Stück Champions League spielt, da muss schon alles zusammenkommen. Und das ist eigentlich, wenn du dir den Standort heutzutage betrachtest, nicht realistisch.
So ist es leider. Wir werden sehen, was sie in dieser Saison noch reißen. Was ist dein Tabellentipp aktuell? Wo trudeln sie am Ende ein?
Ich halte sie mit dieser Tabellenregion im Mittelfeld schon für gesichert. Ich bin da eher so 9-8. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein größerer Sprung machbar ist. Dazu sehe ich auch andere Teams noch stärker, die noch Potenzial haben. Denn Stuttgart beispielsweise, wenn sie in der Rückrunde nicht mehr Doppelbelastung haben müssen. Dementsprechend ja Rang 8, 9 ist mein Tabellentipp.
Und dann hofft natürlich ganz Bremen darauf, dass der Ex-Trainer Florian Kohfeldt heute nicht das Weiterkommen mit nach Hause nimmt im Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt. Wichtiges Spiel, gerade für Werder natürlich auch mit den Millionen, die dort zu verdienen sind. Und vielleicht ja auch, das wäre vielleicht immer so ein Weg, durch Pokalerfolg, vielleicht mal Halbfinale, Finale, da haben sie auch ein paar Mal geschafft die letzten Jahre, auf den Weg mal wieder Spirit nach draußen zu tragen, der mehr ist als Platz 9 bis 12. Es wäre Bremen zu wünschen, es wäre auch dir zu wünschen, dann gibt es mehr Taktikanalysen im Pokal und dann vielleicht ein paar im Europa nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
Da muss man ja auf jeden Fall sagen.
Du profitierst dann finanziell vom europäischen Geschäft.
Absolut, absolut. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass ja auch Eintracht Frankfurt in den letzten, wenn du dir anguckst, wie häufig sind es in diesem Jahrtausend wirklich unter den Top 6 gewesen? Ich glaube, dreimal jetzt oder so. Weil ja. Deren Weg ist halt über Europa und über halt Pokalwettbewerbe gepflastert. Das ist ja immer ein Weg, wo du dann halt eine Abkürzung nehmen kannst zu höheren Sphären.
Ja, und das ist ja das. Das ging ja mit dem DFB-Pokal damals 2017, 18 los. Und man schaut, wo sie jetzt ist. Tobi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr bekommt Tobi bei Twitter, bei Blue Sky, bei Bundesliga auf YouTube und eben bei der Deichstube mit seinen Analysen über Werder Bremen und lest auch seine Bücher, unter anderem das letzte über die Weltmeister von Bern. Sehr, sehr lesenswert. Tobi, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.